Und guten Morgen auch von mir. Danke, Michael, für die Einleitung, die ja schon wie eine Steilvorlage für meine Predigt ist, zumindest für den Beginn. Sieht man das Bild? Gut. Zunächst möchte ich mal die Jugend fragen, wer von den Jungen kennt denn eigentlich den Rentnergruß? Niemand? Bei den Älteren? Keuzeit, genau. Ja, keine Zeit auf Hochdeutsch. Ja. Genau, die Rentner haben alle keine Zeit, weil sie ihren Tag ganz anders planen, wie man das noch zu Zeiten gemacht hat, wo man in der Früh um 5 Uhr aufgestanden ist, zum Schlafvergangen ist, hat der Allgäuer gesagt. Ja, also so ein Rentner braucht also auch einen Terminkalender, weil er sonst gar nicht um die Runde kommt. Und die meisten von uns haben einen Terminkalender, oder? Wer hat keinen? Alle, gell? Da gibt's jetzt auch so moderne im Handy mit allen möglichen technischen Funktionen. Ich bin da noch eher oldschool. Ich habe noch einen Kalender aus Papier und der liegt meistens daheim, wenn ich ihn brauche. Ja, so hat man das halt früher gemacht. Wenn man heute in so einen Kalender reinschaut, dann findet man in jedem Kalender heute einen ganz besonderen Tag. Und den hat der Michael schon angesprochen. Das ist der Pfingstsonntag. Und ich möchte heute mal nur ganz kurz als Einstimmung quasi auf die Predigt ein paar Gedanken zu diesem Pfingsten machen, weitergeben. Erinnern wir uns einmal 2000 Jahre zurück an einen Morgen in Jerusalem. Es war 50 Tage nach Ostern. Kein Lüftchen regte sich am Himmel und nichts deutete auf etwas Besonderes hin. Wie immer wimmelte es zum Fest der Wochen in den Straßen von Menschen, die aus allen Herren Ländern angereist waren. An das Sprachengewirr hatten sich längst alle gewöhnt. Schließlich kam man ja zusammen, um gemeinsam den Bund Gottes mit den Menschen zu feiern. Alles schien also so zu sein wie im letzten Jahr. Nur die Jünger. Die Jünger, die hatten große Sorgen, weil sie nicht wussten, wie es jetzt weitergehen sollte, nachdem der Herr Jesus sie verlassen hatte. Von einem Neuanfang war also keine Spur und mit einer großen Überraschung hatte wohl an diesem Morgen niemand gerechnet. Wer aber Pfingsten feiert, der ist vor einer Überraschung niemals ganz sicher, denn Gottes Geist ist kein Langweiler, der alles so lässt, wie es ist, sondern er verändert, er bringt Menschen wie dich und mich in Bewegung. Und so war das auch damals in Jerusalem, denn mitten hinein in diese Betriebsamkeit lässt Gott sein großes Versprechen wahr werden. Und ein lautes Brausen vom Himmel kündigt den Geist Gottes an, der dann in allen Menschen wohnen sollte. Und jetzt lesen wir diesen erstaunlichen Satz in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie wurden also vom Geist nicht nur irgendwie gestreift oder berührt, sondern sie wurden vollkommen mit der Kraft Gottes gefüllt. Da könnte man sich geradezu leere Gefäße vorstellen, so wie wir es hier mal aufgemalt haben, in die etwas hineingefüllt werden soll. Solche leere Gefäße waren ganz sicher die Jünger, auch an diesem Morgen in Jerusalem. Sie waren von ihren Sorgen und Ängsten ausgezehrt, sie waren leer, kraftlos, mutlos und ganz bestimmt fühlten sie sich auch alleingelassen wie Waisenkinder. Und plötzlich war aber alles ganz anders. Da war ein heftiges Brausen vom Himmel, das den Geist Gottes ankündigte und der jetzt in ihnen wohnen sollte. Die Menschen gerieten wahrscheinlich geradezu aus dem Häuschen, denn genau in diesem Augenblick passierten nämlich zwei ganz wundersame Dinge. Zum ersten wurden sie eben gefüllt mit dem Heiligen Geist und zum anderen konnten sie in fremden Sprachen reden. Diese beiden Ereignisse zeigen, dass Gott nicht nur sein Volk im Blick hatte, sondern die ganze Welt sollte es jetzt hören. Denn mit dem Geist Gottes gefüllt sind sie nun in der Lage, Dinge zu tun, die ihnen bisher völlig unmöglich waren. Sie standen da und redeten in Sprachen, die sie niemals zuvor gelernt hatten. Und alle Zuhörer verstanden dann auch, was sie sagten und staunten über die großen Taten, von denen ihnen jetzt berichtet wurde. Und so versammelten sich jetzt immer mehr Menschen zu einem neuen Volk Gottes. Denn jeder, der jetzt den Herrn Jesus als seinen persönlichen Retter in Anspruch genommen hat und an ihn glaubt, gehört nun zu diesem neuen Volk. Und damit ist Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde. Ich denke, soweit das wissen wir und soweit auch der kurze Blick zurück auf dieses Geschehen damals. Nun stellt sich hier aber heute die Frage, was bedeutet das denn ganz konkret für uns hier und heute? Nun, wenn die Jünger damals schon mit dem ersten Wirken des Heiligen Geistes etwas tun konnten, was ihnen sonst völlig unmöglich war, dann hilft uns Gottes Geist doch sicherlich auch uns. Er hilft dir und mir dann auch Dinge zu tun, die wir ohne ihn nicht tun könnten. Und da denke ich jetzt nicht an Zungenreden oder Wunder heilen, sondern da denke ich ganz konkret heute an den Jakobusbrief. Denn hier finden wir ganz viele wertvolle Ermahnungen, die wir aus eigener Kraft niemals wirklich schaffen können. Da geht es um Freude in der Not, um eine gezügelte Zunge, ein demütiges Herz. Schon diese wenigen Stichpunkte zeigen, dass es aus eigener Kraft fast unmöglich ist. Und da könnte man fast sagen, der ganze Brief des Jakobus ist zwar leicht zu verstehen, aber ganz schwer einzuhalten. Und damit es aber gelingen kann, brauchen wir die Hilfe Gottes. Wir brauchen den Geist der Weisheit, die Welt nicht bekommen kann. Denn nur mit der Hilfe von Gottes Geist sind wir dann auch in der Lage, unser Leben, unsere Zeit, unsere Ziele, ja, all unsere Pläne in Gottes Hand zu legen. Und das führt uns jetzt konkret zum heutigen Text im Jakobusbrief und der Frage, ist Planen denn eigentlich erlaubt? Dazu lesen wir unseren heutigen Text in Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Kapitel 4, 13 bis 17. Wohl nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch um euren Übermut, in eurem Übermut. Doch Jesus, jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Um diesen Text jetzt einmal genauer zu betrachten, nehmen wir uns gedanklich doch mal so einen Oldschool-Terminkalender in die Hand aus Papier. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen christlichen Terminkalender. Und wir stellen uns jetzt einmal vor, auf jeder Seite dieses Terminkalenders steht der Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Was macht das mit uns, wenn wir planen, diesen Spruch lesen, meine Zeit steht in deinen Händen? Manchmal freuen wir uns vielleicht über dieses Wort, weil es uns beruhigt. Denn wenn viele Termine anstehen und ich nicht weiß, wie ich das alles überhaupt bewältigen soll, dann ist es doch wirklich gut zu wissen, dass alles in Gottes Händen liegt. Manchmal aber ärgern wir uns vielleicht über diesen Spruch, denn wenn einmal wirklich alles schief geht und nichts klappen wird von dem, was ich geplant habe, dann fragt man sich schon mal, in wessen Hand liegt denn das alles? Und manchmal fällt es uns sogar schwer zu glauben, dass es wirklich Gottes Hände sind, die einen ganz wichtigen Termin verhindern oder die mir keine Zeit mehr lassen, um meinen kranken Bruder zu besuchen. Bei all dem geht es aber um die Frage, wer bestimmt denn eigentlich mein Leben, der Terminkalender oder Gott? Oder anders gefragt, an wen glaube ich? An mich und an meine Pläne oder glaube ich an den Herrn Jesus und an seine Führung? Und genau das ist die erste von 5 Fragen, die wir uns heute gemeinsam zu unserem heutigen Text stellen wollen. Wer bestimmt mein Leben? Dazu lesen wir nochmals den Vers 13. Heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen und dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte treiben und Gewinn machen. Ist es uns hier aufgefallen? Jakobus spricht hier, wenn auch verdeckt, von Sünde. Denn er beschreibt ein selbstherrliches und stolzes Planen ohne Abhängigkeit von Gott. Hier plant nämlich ein jüdischer Geschäftsmann seine Zukunft. Er wollte Handel treiben und Gewinne erzielen. Aber ist das allein schon schlecht in den Augen Gottes? Wohl kaum. Denn in Lukas 19, Vers 13 finden wir sogar ein Gleichnis für das Geschäftemachen. Da heißt es, er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Der geschäftsmäßige Handel ist also ganz offensichtlich nicht verkehrt. Hierbei geht es um einen Geschäftsmann, der alles ganz genau in dem Detail geplant hat. Seine Zeit, die Personen, den Ort, ja sogar die Dauer und das gewünschte Ergebnis. Was aber bei all dem fehlte, er beziehte nicht ein einziges Mal Gott in sein Geschäft mit ein. Und das ist jetzt keine Lappalie. Denn wenn wir eigenwillig Pläne schmieden ohne Gott, dann ist das Sünde. Das erkennen wir zum Beispiel auch bei Jesaja 14, 13, wo der gefallene Engel Luzifer in seinem Herzen sprach, zum Himmel will ich hinaufsteigen und hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will mich im Himmel zum Größten machen. Dieses Ich will, das eben nicht mit dem Eingreifen Gottes rechnet, das ist das Problem. Unser Ego, das nur auf die eigenen Begierden achtet, das ist die Sünde. Aber schauen wir uns doch einmal auf unseren Geschäftsmann mit seinen konkreten Vorstellungen. Er plante im Einzelnen und ganz konkret über einen Zeitraum von einem Jahr. Das würde man heutzutage vielleicht sogar etwas länger fassen. Aber sonst ist alles genau wie bei uns. Auch wir planen genauestens unser Leben, unseren Urlaub, unsere Entwicklung, denken über große Anschaffungen nach. Manche schmieden Hochzeitspläne, andere denken an die Zeit, wie es dann der Zeit ist, wenn sie in Rente gehen. Und es ist auch ganz normal, dass Menschen, die ohne Christus ihr Leben selbst in die Hand nehmen und nach ihren eigenen Vorstellungen ihr Leben planen und gestalten. Aber hier in diesem Text geht es eben nicht um ungläubige Menschen, sondern Jakobus spricht hier zu gläubigen Christen. Er spricht zu Menschen wie du und ich, Menschen, die den Herrn Jesus lieben und sich ganz bewusst unter seine Führung gestellt haben. Jetzt im Alltag aber nehmen sie ihr Leben doch wieder selbst in die Hand, ohne nach Gott und nach seinem Willen zu fragen. Und manchmal prahlen sie sogar mit ihren großen Erfolgen, ihren tollen Reisen und Anschaffungen, ohne darüber nachzudenken, was Gott in ihrem Leben denn eigentlich machen möchte. Und genau hier legt Jakobus jetzt den Finger in die Wunde. Er sagt, ihr fragt nicht danach, wie ihr den Willen Gottes erkennen könnt, sondern ihr lebt einfach drauf los und schafft damit Fakten. Und es interessiert euch auch nicht, ob ihr damit ein schlechtes Vorbild seid. Eure Ziele und eure Pläne sind euch wichtiger als das Miteinander in der Gemeinde. Aber wenn jeder nur noch so drauf loslebt und schaut, dass er seine Begierden erfüllt, dann ist die Gemeinde ein Schauplatz für unsere Eitelkeiten. Anders war das noch beim Turmbau zu Babel. Da wurden noch gemeinsam am Größenwahn gearbeitet. Man wollte gemeinsam zeigen, wozu der Mensch imstande ist. Bei den Menschen, die Jakobus hier aber beschreibt, baut jeder seinen eigenen Turm der Eitelkeiten und des Hochmuts. Und da zeigt er nun im Vers 14 unsere Grenzen auf. Da heißt es, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist denn euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Das sind jetzt wirklich deutliche und scharfe Worte. Denn zu den Hochmütigen, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, sagt Jakobus hier, ihr könnt nicht einmal über die nächste Sekunde in eurem Leben entscheiden. Um das noch deutlicher, noch verständlicher zu machen, vergleicht ihr Leben jetzt mit dem Dampf. Und ich denke, dieses Bild kennen wir alle, wenn wir im Winter draußen sind und ausatmen, dann sieht man für eine kurze Zeit so einen Dampf vor dem Mund, der sich aber gleich wieder auflöst und dann vollständig verschwindet und nichts bleibt zurück, was von Bedeutung wäre. Und genauso sinnlos ist das Leben von ungläubigen Menschen, aber auch von Menschen, die sich zu Gott bekennen, aber nicht mit seinem Willen rechnen. Wenn du den Willen des Herrn Jesus beachtest, dann ist dein Leben kein Dampf. So war es auch beim Herrn Jesus, auch sein Leben war kein Dampf und auch unser aller Leben als Kinder Gottes ist kein Dampf, zumindest dann, wenn wir uns auch als Kinder Gottes benehmen. Ja, und wie benimmt sich ein Kind Gottes? Ganz einfach, indem es den Willen des Vaters tut und damit rechnet. Wenn du das tust, mit dem Willen Gottes rechnen, dann bist du nämlich mit genau den Werken beschäftigt, die der Herr zuvor für dich bereitet hat. Da sagt uns Paulus in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das dürfen wir uns heute Morgen vielleicht dick anstreichen, denn wenn du Werke tust, die Gott für dich bereitet hat, dann sind das die Werke, die du dann auch mit in die Ewigkeit nehmen kannst. Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe es auf, glückselig sind die Toten, die im Herrn starben von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihrer Arbeit. Und jetzt kommt's, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dazu hat einmal jemand gesagt, wenn du den Willen des Herrn beachtest, dann wirst du genau den Samen sehen, dessen Frucht du dann auch in der Ewigkeit wiederfindest. Wenn wir also nach dem Willen Gottes handeln, dann bringen wir Frucht für die Ewigkeit. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn unsere Zeit hier auf der Erde ist ziemlich begrenzt. Mose beschreibt das Leben als einen Schlaf. Kaum sind wir eingeschlafen, schon ist es Morgen. Für Hiob rast das Leben so schnell wie ein Weberschiffchen dahin. Und der 1. Petrus 1,24 sagt Petrus dann selbst, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. So kurz ist unser Leben und wir können dieses Leben ja bekanntlich nur einmal leben. Die Frage ist also, was machen wir daraus? Wofür leben wir? Und dazu passt, finde ich, sehr gut eine kleine Geschichte. Eine kleine Geschichte von einem Fischer, der nach getaner Arbeit am Strand sitzt und aufs Meer hinausschaut. Da kommt ein Tourist vorbei und fragt ihn, warum er denn eigentlich keinen Kredit aufnimmt, um sich einen Motor zu kaufen. Dann könnte er nämlich doppelt so viele Fische fangen und dann einen Kutter kaufen und einen zweiten Mann einstellen. Aber warum eigentlich herumdrödeln, meint er dann, besser gleich zwei Kutter kaufen und noch mehr Fische fangen und dann einen eigenen Stand auf dem Markt, ein Fischrestaurant in der Stadt und eine moderne Konservenfabrik. Seine Augen begannen zu leuchten bei diesen wunderbaren Plänen. Ja, und dann, sagt der Fischer, ja, dann brauchen Sie überhaupt nichts mehr zu tun, dann können Sie den ganzen Tag hier sitzen und glücklich auf Ihr Meer hinausschauen. Ja, aber das tue ich doch schon, sagt der Fischer. Der Fischer war wohl schlauer als der Tourist, denn er nahm sich Zeit, mit dem Herrn zu reden, er gab sich Raum, den Willen Gottes zu erkennen. Für ihn war das Leben viel zu kurz, um es mit geschäftlichem Erfolg zu vergeuden. Ja, sollte ich da am Ende nicht auch die kurze Zeit meines Lebens dafür verwenden, noch mehr danach zu fragen, was Gott will was er in meinem Leben vorhat. Um dafür wirklich Zeit zu haben, sollten auch wir unser Leben vielleicht ein Stück weit entschleunigen. Entschleunigen hört sich für die jungen Leute hier vielleicht etwas verwunderlich an. Als ich noch jung war, ich gebe zu, das ist schon ziemlich lange her, da ist mir die Zeit viel zu langsam vergangen. Wenn ich da allein daran denke, bis ich endlich 18 Jahre alt war, um den Führerschein zu bekommen, da ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen. Tatsächlich sind inzwischen meine Haare grau geworden und die Zeit vergeht viel zu schnell. Der Tag hat aber weiterhin 24 Stunden. Anscheinend hat sich in mir was verändert. Und wir alle packen viel zu viel in einen Tag hinein und die Geschwindigkeit hat überall zugenommen. Und da ist es kein Wunder, dass das Thema Entschleunigung immer wieder mal hochkommt. Und inzwischen gibt es sogar einen Verein zur Verzögerung der Zeit. Ja, tatsächlich. Zeitverein erstrebt einen angemessenen Umgang mit der Zeit an, könnt ihr im Internet unter zeitverein.com auch mal nachlesen. Ja. Und dann gibt es erfolgreiche Manager, die sich Auszeiten im Kloster nehmen, um dabei, genau wie der Fischer, den eigentlichen Wert von Stille und Ruhe erneut zu entdecken. Bei Corona wurden die Menschen vom Lockdown sozusagen zwangsentschleunigt. Viele kamen da seit langem erstmal wieder zur Ruhe, und zwar nur deshalb, weil sie zu Hause bleiben mussten. Plötzlich hatten sie Zeit, sich zu fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was bedeutet mir etwas? Wen vermisse ich besonders und warum? Inzwischen ist die Hektik leider wieder zurück und gefühlt vielleicht sogar noch schneller geworden. Aber wir alle sollten bei all dem genau hinschauen, was da passiert, denn die richtige Reaktion auf dieses hektische Leben, die kann uns keiner nehmen. Denn jeder von uns muss selbst entscheiden, für was er seine Zeit einsetzt. Und jeder hat auch die Wahl, ob er sich von den Sorgen für morgen treiben lässt oder ob er auf Jesus hört, der zu uns in Matthäus 6, Vers 34 sagt, sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird selbst für sich sorgen. Der Tipp für heute Morgen lautet also, lasst uns doch Freiräume schaffen, um mit dem Herrn Jesus zu reden und ihn dann auch danach fragen, was er konkret mit uns vorhat. Und auch die Gemeinde sollte zu einem Ruheort werden oder ein Ruheort sein, an den wir zur Besinnung kommen und die Nähe zum Herrn erleben und genießen können. Damit wir im Alltag aber nicht einfach wieder so nach Hause gehen und drauf losleben, sagt Jakobus jetzt noch, hört auf das, was der Herr will. Vers 15, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Diesen Satz, wenn der Herr will und wir leben, den dürfen wir aber nicht einfach so als eine bloße Beschwörungsformel verwenden. Es ist nämlich nicht damit getan, den Satz einfach so dahin zu sagen, so als würde man dreimal aufs Holz klopfen. Es genügt nicht, wenn wir den Vers 15 an unsere Pläne und unsere Gedanken einfach so hinten dranhängen und dann doch tun, was wir immer schon tun wollten. Wenn Jakobus hier auf unser Leben schaut, dann sieht er nicht das Planen als sich als kritisch an, sondern dann geht es ihm um unseren Lebensstil. Konkret bedeutet es, wenn du in eine fremde Stadt gehst, dann immer nur mit dem Bewusstsein, dass dieser Plan am Ende nur gelingen kann, wenn der Herr Jesus dir die Kraft und die Bewahrung schenkt. Bei jeder Planung müssen wir also bedenken, wenn der Herr will. Ist es nicht voll schön, dass wir auch einen Herrn haben, mit dem wir reden und den wir fragen können? Das gilt sowohl für unser Geschäfte machen als auch für unser tägliches Leben. Und natürlich gilt es auch dann, wenn wir planen, etwas für den Herrn zu tun. Und das sieht man auch bei Paulus, der zu den Ephesern sagt, wenn Gott will, werde ich zu euch kommen. Aber jetzt frage ich einmal, wie sieht es denn konkret in meinem Leben aus? Welcher Wille geschieht denn in meinem Leben? Ist es sein oder ist es mein Wille? Die Antwort auf diese wichtige Frage erkenne ich, wenn ich auf die Art und Weise achte, wie ich die Wochen und Monate, ja, wie ich mein ganzes Leben plane und gestalte. Und da geht es nicht darum, dass ich meine fertigen Pläne zu Gott bringe, damit er sie absegnet, sondern es geht darum, dass ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit einräume, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle und ihn aufrichtig frage, was willst du heute durch mich tun? Das ist eine bedeutende Frage, aber nicht nur für dich und mich persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde. Denn auch wir sollen nicht nur fragen, wie sich unsere Gemeinde entwickelt, sondern die wichtigere Frage ist doch, wie schaffen wir uns Raum, um auf den Willen Gottes zu hören? Schließlich beten wir schon in dem Mustergebet in der Bibel im Vater Unser, noch vor der Bitte um unser tägliches Brot, dein Wille geschehe. Oder Matthäus 6,33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles, gemeint ist Essen, Trinken, Kleidung, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wer also zuerst nach dem Herrn fragt, der bekommt alles, alles, was er nötig hat. Und darauf können wir uns an jedem Tag neu verlassen. Liebe Geschwister, das alles zeigt, Jakobus meint es wirklich gut mit uns. Denn wenn er uns gemeinsam mit dem Herrn Jesus an die richtigen Prioritäten in unserem Leben erinnert, dann ist doch das nur zu unserem Vorteil. Wenn wir bei der Planung unseres Lebens und bei der Gestaltung unserer Tage zuallererst nach dem Willen Gottes fragen, dann wird unser Leben auch ein fruchtbares Leben sein. Bei all dem aber ist es auch wichtig, dass wir uns für all das, was wir dann mit dem Herrn erreichen, dass wir uns für all das nicht rühmen. Vers 16, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, jedes Rühmen aber ist böse. Damit meint Jakobus, dass wir schon dann hochmütig sind, wenn wir erst gar nicht mit dem Willen Gottes rechnen. Denn dann rechnen wir auch nicht mit der Veränderung, die Gott vielleicht möchte, und dann haben wir auch keinen Blick für das eigene Tun. Das ist so, denn wenn ich glaube, alles selbst in der Hand zu haben, dann bin ich völlig blind für meine eigenen Schwächen. Mehr noch, wenn ich mich wegen meiner tollen Fähigkeiten dann auch noch rühme, dann ist das sogar in doppelter Hinsicht böse, denn zum einen bin ich dann hochmütig, und zum anderen leugne ich die Souveränität Gottes. Sich rühmen ist böse, weil es Gott völlig außen vor lässt. Und das bedeutet, gut ist nicht das, was ich selbst für gut halte und auch nicht das, was mir gut, scheinbar gut tut, sondern gut ist das, was Gott will. Und Gott will Gutes für mein Leben, Gutes für die Gemeinde und für die Menschen, denen ich begegne. Wenn ich also wirklich Gutes tun will, dann darf ich nicht einfach so in den Tag hineinleben, sondern dann muss ich täglich ernsthaft nach dem Willen Gottes fragen. Und jetzt am Ende weist Jakobus noch auf eine Unterlassungssünde hin. Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Das klingt fast wie bei den Pfadfindern, wo man täglich eine gute Tat tun soll. So ist es aber nicht gemeint, dass wir uns täglich eine Gelegenheit suchen müssen, wo wir dann Gutes tun können, sondern es geht eher anders darum, wir sollten die Gelegenheiten nutzen, die sich bieten, um Gutes zu tun. Aber die Aufforderung, Gutes zu tun, hier meint Jakobus etwas anderes. Denn er schaut auf die vorherigen Kapitel seines Briefes zurück, in denen er uns konkret gezeigt hat, wie unser Leben als Christ aussehen soll. Und da ging es um Ausharren und Freude mitten in der größten Not, weil die Not ein Trainingslager, die Nahrung für unseren Glauben ist. Da ging es um unsere Zunge, die wir sorgfältig bewahren und zügeln sollen. Da ging es um Vorurteile, es ging um ein demütiges Herz, es ging um die Warnung vor dem Richten. Und wir sollten nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Wenn wir uns all das erinnern, was in diesen Kapiteln vorher geschrieben wurde, was wir dort gehört haben, dann wissen wir, wie es in unserem Leben nicht sein darf. Und wir wissen auch, wie wir als Christ wirklich leben sollen. Und das, liebe Geschwister, das macht jetzt den Unterschied, weil wir jetzt wissen, wo und wie überall Gutes zu tun ist, wird es uns auch als Sünde angerechnet, wenn wir das Gute dann eben nicht tun. Und das klingt schon ziemlich hart. Entschuldigung. Das klingt schon ziemlich hart. Wenn ich nichts tue, dann begehe ich Sünde. Ja, eine Unterlassungssünde, die wir dann aber auch sehr ernst nehmen sollten. Denn das Gute nicht zu tun, obwohl man weiß, dass man es tun sollte, ist schließlich der Beweis dafür, dass wir Gnade brauchen und dass wir immer noch nach unserem eigenen Willen handeln. Das alles zeigt, wir brauchen ganz dringend dieses neue Leben mit dem Geist Gottes, denn nur die Kraft Gottes versetzt uns letztlich in die Lage, Gutes zu tun. Ein Christ sollte also ständig damit beschäftigt sein, Gutes zu tun. Das hat in der Praxis zweierlei Auswirkungen. Zum einen soll ich an jedem Tag, den uns der Herr Jesus schenkt, mit offenen Augen die Gelegenheiten erkennen, die sich bieten, um Gutes zu tun, und diese Gelegenheiten dann natürlich auch nützen. Und zum anderen bedeutet es, dass ich Gott in wirklich jedem Augenblick mit einbeziehe und damit ständig auch in der Abhängigkeit von ihm lebe. Jakobus sagt, wenn du weißt, was richtig ist, dann hast du auch die Verpflichtung, danach zu leben. Wenn ich das aber nicht tue, dann sündige ich. Dann sündige ich gegen Gott, gegen den Nächsten, gegen mich selbst. Wir merken uns also, ein Christ ist kein Pfadfinder, der mit einer guten Tat am Tag zufrieden ist. Da müsste man ihn sogar fragen, was machst du denn eigentlich am Rest des Tages? Sondern ein Christ ist in seinem neuen Leben ständig damit beschäftigt, Gutes zu tun. Wenn wir aber dieses neue Leben blockieren, dann ist das Sünde. Aber dieser Grundsatz, Gutes zu tun, gilt natürlich nicht nur für uns Christen, sondern der gilt auch für ungläubige Menschen. Es gibt unzählige Menschen, die wissen, dass sie sich bekehren müssen, aber sie tun es einfach nicht. Die Wahrheit ist, jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, ist für genau das verantwortlich, was er weiß. Und darauf wird Gott auch dich einmal festnageln und dich dafür verantwortlich machen. Und genau das hat Jakobus im Sinn, wenn er dich hier in diesem Text anspornt, das Gute, von dem du weißt, dann auch wirklich zu tun. Und noch eins. Jakobus bezeichnet das, was Gott will, als gut. Schon im Kapitel 1, im Vers 17 sagt er, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Himmelslichter. Ja, Gott will tatsächlich das Gute in unserem Leben. Psalm 37, 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Verstehen wir? Hier geht es um die richtige Reihenfolge. Zuerst sollst du nach dem Reich Gottes trachten und bei der Planung des Tages Gott danach fragen, was er will, was er für dich vorbereitet hat, wie dein Leben aussehen soll, für was du dankbar sein kannst. Das alles zeigt, wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir unser Leben, unsere Zeit ganz in Gottes Verantwortung legen, dann wird er uns auch im Überfluss geben. Und so lauten die drei Fragen, die ich zum Mitnehmen vorbereitet habe heute. Erstens, wie sieht meine Wochenplanung aus? Habe ich Gott wirklich bei allem gefragt und ihn mit einbezogen? Zweitens, lasse ich beim Planen dann auch Raum für Gott? Nehme ich mir wirklich Zeit für das Gebet, Zeit für das Lesen in seinem wahren Wort? Und drittens, nehme ich die Gelegenheit wahr, Gutes zu tun? Tue ich das Gute, von dem ich jetzt weiß? Tue ich das, was hier in diesem Brief geschrieben steht, was wir gehört und vielleicht gelesen haben? Setze ich das in meinem Leben wirklich um? Liebe Geschwister, wenn wir auf all das schauen, dann wird uns allen ganz schnell klar, das schaffen wir niemals aus eigener Kraft. Wenn du das Leben aber so süß siehst, als stünde es zu deiner persönlichen Verfügung, dann sagt Jakobus zu dir auch heute in diesem Text, dein Leben gehört nicht dir, dein Leben gehört Gott. Nicht dein Kalender soll deinen Tag bestimmen, sondern der Herr Jesus will dich leiten und führen. Er will, dass du das Gute, von dem du weißt, dann auch wirklich tust. Er will, dass sich jeder bekehrt und dann auch ein neues Leben bekommt. Ein Leben, das gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, ein Leben im Einklang mit Gott und der lebendigen Hoffnung auf ein ewiges Leben beim Vater im Himmel. Und jetzt am Ende bleibt die Erkenntnis, planen ist erlaubt. Planen ist erlaubt, aber nur dann, wenn wir Gott und seinen Willen in diese Planung mit einbeziehen. Planen ist erlaubt, wenn wir die Bibel dazu zu Rate ziehen und wenn wir die Geduld haben, um auf das Reden Gottes zu hören und wenn wir uns Zeit und Raum nehmen zum Gebet. So wie David im Psalm 143, Vers 8, Herr, lass mich früh am Morgen deine Gedanken hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Amen.